Breitband Topic.
Eines der mit Abstand dicksten Bretter, das uns das Internet zum Bohren vor die Füße geworfen hat, ist die Frage, wenn kreative Produkte beliebig und umsonst kopiert und verteilt werden können, also kein Mangel mehr herrscht, ist das für Konsumenten und die Kultur natürlich einmal erstmal toll, aber wir sollen natürlich die Urheber dieser Werke auch entlohnen und sie sollen auch entlohnt werden. Die Industrie versucht oft noch Musikstücke und Filme zur Mangelware zu machen, indem sie das kopieren, verhindern und bestrafen. Das klappt aber nicht so richtig und so denken natürlich alle darüber nach, wie sich schrankenlose Verfügbarkeit von Kulturgütern einerseits und die angemessene Entlohnung der Urheber andererseits vereinen lassen. Das ist unser Schwerpunkt heute und eine kleine Einführung in dieses Thema, die bietet uns Thomas Reinches.
Von einer Kostenloskultur im Internet ist immer wieder die Rede. Matthias Spielkamp von der Website iRights.info drückt es so aus.
Ich finde, es ist ein Gebot der Fairness, dass Leute, die Werke schaffen, die von anderen sehr, sehr gerne genutzt werden, dass die auch dafür vergütet werden. Aber diese Vergütung ist eben genau das Problem.
Urheberrecht und Nutzungsrechte müssen an die digitale Realität angepasst werden. Da sind sich alle einig. Denn die derzeitige Situation kann niemanden zufriedenstellen. Urhebern gehen Einnahmen verloren, Nutzer können nicht so auf die Werke zugreifen, wie sie es wollen.
Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar.
Daran muss sich etwas ändern. Nutzer möchten gerne Musikvideos im Internet sehen, Video- und Audioportale möchten gerne Musik anbieten und Musiker möchten gerne mitverdienen, wenn die Portalbetreiber mit ihren Inhalten Geld verdienen und der Nutzer seine Freude hat. Als eine Lösung wurde bisher die Kultur-Flatrate diskutiert. Wie ein Handy-Flatrate-Vertrag hatte aber auch die Kultur-Flatrate einige Haken und Ösen im Kleingedruckten. Sie ist ein pauschales Vergütungssystem. Jeder Kulturnutzer zahlt eine Zwangsabgabe. Ähnlich wie bei GEMA-Vergütungen für Musiker müsste hier ein komplizierter Schlüssel gefunden werden, um die Tantiemen wieder an die Künstler zu verteilen.
Wenn man so ein großes Problem lösen will, wie die Frage, wie kriegt man File-Sharing oder sagen wir mal den illegalen Vertrieb von urheberrechtlich geschützten Werken in den Griff und auf der anderen Seite sorgt man noch dafür, dass die Künstler entlohnt werden, dann müssen die Vorschläge zwangsläufig einigermaßen komplex sein.
Ein vergleichsweise wenig komplexes Modell, Flatter. Das schwedische Internet-Startup sorgt für die individuelle und freiwillige Vergütung von Kulturschaffenden. Die binden einen Spendenbutton in ihre Website ein, Nutzer klicken darauf und transferieren so einen Teil ihres monatlichen Flatter-Budgets an den Urheber. Bisher kann aber niemand seinen Lebensunterhalt mit den Spenden allein bestreiten oder Produktionskosten refinanzieren. Bei einer Umfrage im Januar 2011 nutzten 8 von 69 befragten deutschen Bloggern Flatter und verdienten damit durchschnittlich 15 Euro in einem Monat. Das Dilemma bleibt damit bestehen. Jeder Nutzer im Netz konsumiert automatisch digitale Inhalte, aber die Produzenten gehen dabei viel zu oft leer aus. Wäre eine Zwangsabgabe besser? Mit einem Konzeptpapier unter dem Arbeitstitel Kulturwertmark will der Chaos Computer Club nun die Diskussion beleben. Die Kulturwertmark vermischt die Konzepte von Flatter und der Kulturflatrate. Alle sollen die Abgabe zahlen, aber per Klick selbst über die Verteilung des Geldes entscheiden. Kommt eine gewisse Summe zusammen, soll das Werk von allen frei verwendbar sein. Kann die Kulturwertmark so das Dilemma der digitalen Kulturentgütung lösen?
Und einer der geistigen Väter dieses Konzepts, der Kulturwertmark, der sitzt jetzt hier im Studio, Frank Rieger, einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Frank, sag mal, erklär mal, was ist das Konzept? Wie stellt euch das vor in ein paar Sätzen?
Also der Einspieler hat es ja schon zum Teil erklärt. Wir haben uns die Idee der Kulturflatrate genommen und angeguckt und dabei festgestellt, dass das Hauptproblem ist, wie verteilt man das Geld? Und wenn es keinen Markt gibt, also die User nicht selber entscheiden können, welcher Song ist cool, welcher Text ist cool, dann kommt da sowas raus, mit dem niemand am Ende zufrieden ist. Oder man muss ein Überwachungssystem aufbauen, wie oft welcher Song runtergeladen wurde und dergleichen Dinge mehr. Das braucht man nicht. Sondern wir können das, was Flatter eingeführt hat, mittlerweile benutzen, die Idee. Interessanterweise, was wir früher gemacht haben, also die Idee für die Kulturwertmark ist schon älter als Flatter und wir sind ganz froh, dass Flatter gezeigt hat, dass es geht. Das heißt, dass es tatsächlich eine Akzeptanz gibt, gerade in Deutschland.
Fürs Bezahlen. Aber es fängt damit an, dass alle Nutzer, so ist der erste Gedanke, die ins Internet gehen, über ihren Internet-Service-Provider eine Art Zwangsumtausch machen. Also man sagt, 5 Euro habt ihr angedacht und dann habe ich dafür eine digitale Währung die Kulturwert mag.
Genau, wie man dieses Geld verteilt, ist ja die kritische Frage. Und wir haben eine Technologie, die ist ungenutzt im Internet, sondern ein digitales Micropayment, kann man sich vorstellen, wie digitales anonymes Bargeld. Und diese Technologie wollen wir dafür benutzen. Das heißt, man bekommt für seine 5 Euro 500 Kulturcoins oder wie man es nennen möchte, die man dann ausgeben kann für Songs, für was auch immer, die an dem System teilnehmen.
So, und das ist sozusagen die Perspektive der Nutzer. Ich habe da eine Währung und kann die für Kulturgüter ausgeben. Wie kommen denn sozusagen die Produzenten in dieses System?
Die Produzenten registrieren ihr Werk mit einer Entität. Wir haben gerade mal als Arbeitsvorschlag eine Stiftung vorgesehen. Man kann sich da auch andere Modelle ausdenken über mehrere Gesellschaften oder wie auch immer. Und wenn dieses Werk da registriert ist, bekommen sie sowas ähnliches, was heute diese Flatter-ID wäre, mit der man dieses Werk identifizieren kann. Und alles, was dann auf diese ID gebucht wird, also wo Leute Geld dafür ausgeben, zum Beispiel in ihrem Musikplayer oder in ihrem Browser, bekommen sie dann nach einer bestimmten Zeit ausgeschüttet.
Und wenn ich jetzt im Internet unterwegs bin und ein Kulturgut sehe, muss ich dann dafür bezahlen oder kann ich bezahlen? Wie läuft das?
Also unser Vorschlag ist, man kann dafür bezahlen, also so wie es heute bei Flatter ist. Also das ist also die Verfügbarkeit.
Ein Spenden.
Genau, also praktisch eine Spende. Die Verfügbarkeit des Werkes sollte nicht eingeschränkt werden. Man kann es natürlich auch so gestalten, dass man den Download zum Beispiel daran bindet, dass man auf diesen Knopf drückt oder wenigstens einen Cent rüber reicht.
Jetzt gibt es bei euch noch die Idee, wenn ein Werk einen bestimmten Umsatz generiert hat, dass es dann gemeinfrei wird.
Genau, also das ist halt der zweite Teil des Problems. Wir haben durch diese Sachen wie DRM, also Digital Rights Management, Kopierschutzverfahren, das Problem, dass viele Werke einfach nicht verfügbar sind. Also man kann sie einfach nicht mehr runterladen oder man kann sie nicht mehr konsumieren, kann sie auch nicht mehr zitieren, also in der Wissenschaft zum Beispiel. Und deswegen sagen wir als Gegenleistung dafür, dass durch diese Zwangsabgabe ein Markt mit einem garantierten Volumen entsteht, möchten wir gerne eine deutliche Entschärfung der Urheberrechte und dazu gehört halt auch, dass nach einer bestimmten Zeit oder nach einem bestimmten Überschreiten eines bestimmten Volumens, was zum Beispiel der Künstler selber festlegen kann, das Werk nach einer zum Beispiel einer Creative Commons Lizenz, die sagt nicht kommerzielle Verwendung, aber für jeden frei, wenn es zitiert wird, ja, und dem dann unterliegt.
Machen wir es mal praktisch. Also angenommen, ich habe jetzt bei meinem Internet Service Provider, der sehr mit irgendwie einverstanden ist, das System eingebaut hat, 5 Euro umgetauscht, habe 500 Kulturwertmarks. Jetzt gehe ich ins Internet, öffne meinen Browser und will Musik hören. Wie mache ich das? Was sehe ich da?
Was du siehst, ist, du siehst in deinem Browserfenster neben dem Play-Button noch einen kleinen Pay-Button oder Donate oder wie auch immer man es nennen möchte. Und wenn du den Song cool findest, drückst du drauf. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder überweist du oder spendest du einen expliziten Betrag aus deinem 5-Euro-Volumen oder du machst es wie bei Flatter. Das heißt, du drückst halt einfach drauf und am Ende des Monats wird ausgezählt, wie oft du wo drauf gedrückt hast und deine 5 Euro werden durch die Anzahl bzw. diese Künstler dividiert.
Mein Gefühl ist, dass das für kleinere Produzenten, Podcaster, Blogger, Netlabels ganz attraktiv sein könnte, weil die bisher noch so keinen richtig funktionierenden Markt haben. Warum sollten Hollywood-Studios, Musikindustrie mitmachen und sagen, ja, wir stellen hier Musik ins Netz und wenn ihr da draufklickt und eine Summe X spendet, dann könnt ihr die nutzen und wenn wir dann aber 100.000 Euro mit diesem Song umgesetzt haben, dann ist dieser Song gemeinfrei und kann von allen unentgeltlich und genutzt werden und ohne das Urheberrecht zu verletzen. Wo soll das Interesse von dieser Industrie sein, damit zu machen?
Diese Industrie hat bisher noch keine eigene Möglichkeit von diesen sogenannten Longtail, also die lange Nutzungsdauer, nachdem sag mal, die CDs verkauft sind und der Film durch die Kinos gelaufen ist, irgendwie zu realisieren. Das heißt also, da gibt es keine Möglichkeiten bisher, überhaupt Geld dafür zu nehmen, dass diese Musik digital im Netz ist oder dieser Film digital im Netz ist.
Wir können zwar iTunes verkaufen.
Sie können es natürlich bei iTunes verkaufen, aber parallel dazu geht es natürlich einfach in die Torrents. Das lässt sich halt nicht verhindern. Das heißt, es wird halt einfach kopiert. Und die Möglichkeit, die das System bietet, ist eben genau nach dieser, sagen wir mal, standard kommerziellen Verwertung eben weiterhin Geld dafür zu nehmen. Und zwar bis in alle Ewigkeit. Also deswegen sagen wir auch, diese Möglichkeit, dass man auf diesen Bezahlbutton drückt für einen Song oder auch ein Buch zum Beispiel, soll nicht zeitlich beschränkt sein, weil gerade bei Literatur zum Beispiel ist es so, dass es halt häufiger erst nach 10, 20 Jahren so ein Buch entdeckt wird. Gerade wenn wir zum Beispiel mal gerade an Kafka denken, ja, der halt irgendwie in den USA gerade total hip ist, weil die Leute angefangen haben, da sein Buch zu lesen. Und die und mittlerweile, keine Ahnung, 60 Jahre her oder so.
Aber ich verstehe nicht, wo da die Lösung sein soll. Also die Leute müssen auch weiterhin für etwas bezahlen. Entweder freiwillig, aber man kann es eben auch als verpflichtend machen. Wenn du diesen Song hören willst, musst du bezahlen. Und wenn sie das nicht wollen, gibt es immer das Alternativangebot File-Sharing, Pirate Bay, was auch immer. Wie wollt ihr verhindern, dass die Leute trotzdem dahin gehen?
Na, gar nicht. Es gibt nur dann halt eben eine Bezahlmöglichkeit, eben auch in den Torrents.
Weil dass ich dann, wenn ich mir eine Datei runterlade, dort einen Knopf,
genau,
Kulturmark
vorfindest, den du halt auch drücken kannst. Und oder was auch dazu führt, dass genau diese File-Sharing-Systeme eben aus dieser kriminellen Ecke rauskommen können. Das heißt also, da Künstler werden halt einfach anfangen, diese billige Distribution, die darüber geht, zu nutzen, weil sie eben trotzdem die Bezahlmöglichkeit da dranhängen haben. Und wenn wir uns zum Beispiel angucken, verschiedene Autoren, zum Beispiel Paul Coelho, hat die russische Version von seinem Buch auf seine Webseite getan, nachdem er da 1000 Stück in Russland verkauft hatte. Dann haben die Leute es runtergeladen, am Ende hat er 100.000 verkauft in Russland. Das heißt also, der Werbeeffekt, dass ein Werk verfügbar ist ohne Hürde, dass man es lesen und hören kann und dann hinterher sagen kann, cool, dafür will ich bezahlen, der ist ganz enorm und der passt eben auch tatsächlich zur digitalen Welt.
Jetzt muss, um das umzusetzen, überhaupt rechtlich das Urheberrecht ziemlich umgekrempelt werden, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wie soll das gehen?
Also unser Vorschlag ist zumindest erstmal, es in Deutschland anzufangen, um es einfach auszuprobieren. Das ist ganz klar, so ein komplexes System muss man testen. Das heißt, da muss man einfach probieren, was passiert, wie sind die Wirkungen, kann man nicht vorhersehen. Dann brauchen Ökonomen, die sich damit beschäftigen und sich zum Beispiel mit dem Missbrauch beschäftigen. Und dann das System nach und nach ausdehnen. So, also die weltweite Umkrempeln des Urheberrechts, damit anzufangen, ist ein zu dickes Brett, das wird einfach nicht passieren. Aber es eben in Deutschland mal auszuprobieren, einfach mal zu sagen, okay, wir versuchen es mal, wir versuchen eine Alternative zu bauen, die vielleicht nicht den amerikanischen Vorstellungen entspricht von der Hollywood-Konzerne, aber die vielleicht zum Beispiel den Vorstellungen der Künstler entspricht, die hier leben und hier Geld verdienen wollen im deutschen Sprachraum. Und wenn es funktioniert, dann kann man es ja immer noch international machen. Deswegen auch die Idee, die Software, auf der das Ganze beruht, Open Source zu machen, damit es alle anderen nachnutzen können.
Frank Rieger vom Chaos Computer Club über die Kultur, Wert, Markt, das Konzept. Wir reden da gleich noch weiter drüber, aber erstmal vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Wie versprochen, bleiben wir nochmal bei der Kulturwertmark, weil das ja schon auch so ein ziemlich Konzept ist, was so für Wirbel gesorgt hat in der vergangenen Woche. Es bedeutet also, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, die Idee ist, dass man, wenn man einen Internetanschluss hat, 5 € oder sowas bezahlt, eine digitale Währung dafür bekommt und damit Kulturprodukte im Internet leicht bezahlen kann. Filme, Musik, entweder auf freiwilliger Basis oder verpflichtend, wenn man etwas runterlädt und dass, wenn eine bestimmte Summe für ein bestimmtes Musikstück oder Film eingesammelt wurde, dass das dann sozusagen gemeinfrei wird und jeder nutzen kann. Ich habe jetzt hier im Studio Volker Tripp, Jurist einerseits, aber auch Betreiber eines Netlabels, und du hast da eine skeptische Sicht, dass dieses System, diese Idee sozusagen wirklich zu so einem breiten Ansatz wird, um Kulturgüter im Internet zu bezahlen und so dieses Urheberrechtsverstöße im File-Sharing zu begrenzen. Warum?
Also mir ist das Konzept durchaus sehr sympathisch. Es entspricht ja eigentlich auch dem, was Netlabels tun. Netlabels verbreiten Musik gratis und ist natürlich erstmal wünschenswert, dass man auch als Netlabel für die Inhalte, die man verbreitet, vielleicht eine Verdienstmöglichkeit erhält. Dass sich das System aber wirklich in der Breite durchsetzt, da habe ich in der Tat so meine Zweifel. Denn insbesondere dieses Element, was damit drin steckt, dass nach einer bestimmten Zeitdauer oder nach Erreichen eines Schwellenwerts die Werke dann generell frei verfügbar sind für die nicht kommerzielle Nutzung. Das stellt meines Erachtens eine relativ hohe Hürde eben insbesondere für Verlage, für klassische Rechteinhaber dar. Denn für die Verlage sind ja die Verwertungsrechte, die sie innehaben, das Kapital schlechthin. Und wenn jetzt nach 5 Jahren oder so diese Rechte frei oder zumindest teilweise freigegeben würden, würden die Verlage einen Teil ihres Kapitals verlieren. Warum sollten sie das tun? Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wo das Interesse liegen sollte für solche Rechteinhaber.
Frank Rieger hat ja gerade gesagt, Idee ist so, diesen Longtail abzufangen. Also, dass wenn ein Produkt sozusagen kommerziell erstmal ausgewrungen ist und es noch so eine Nachfrage gibt, aber nicht mehr so richtig, dass dann gerade bei Büchern, die dann nicht mehr gedruckt werden oder im Vertrieb sind oder so, dass dann sowas helfen kann.
Naja, das nimmt ja eigentlich dann aber immer nur die Beziehung zwischen dem Rechteinhaber und dem eigentlichen Endkonsumenten in den Blick. Verlage verwerten ja Rechte an kreativen Leistungen ganz unterschiedlich, insbesondere auch durch Lizenzierung. Und nur weil man vielleicht auch für diesen Endkundenmarkt nach einer gewissen Zeit ist, im Netz noch kein wirkliches Konzept dafür hat, wie man damit umgeht, wäre es ja auch mit Blick auf die Zukunft relativ blauäugig, dann einfach an einem System teilzunehmen, wo ich dann faktisch nach 5 Jahren die Rechte verliere.
Lizenzierung heißt, mein Musikstück wird in einem Werbespot gespielt von einer Firma X oder
zum Beispiel, genau. Genau.
Aber bleiben wir davon, wenn du davon ausgehst, dass es für diese Industrie vielleicht nicht so attraktiv ist, wohl aber für kleinere Kulturproduzenten wie Netlabel, Ideology, was du jetzt vertrittst, oder Podcaster oder dergleichen, wo liegt für die so der Charme?
Nö, wie gesagt, man kann das machen, was man ohnehin macht, nämlich Inhalte völlig frei anbieten, und es kommt eben eine Verdienstmöglichkeit hinzu. Es gibt quasi eine Infrastruktur für diese Spenden, und das ist sicherlich ein ganz interessanter Gesichtspunkt, ein Markt mit einem garantierten Mindestvolumen, dass da verteilt wird. Und das ist sicherlich ganz, ganz interessant.
Weil es eine feste Summe gibt, die von jedem Internetbenutzer mit Internetanschluss eingesammelt wird, und diese Summe wird auch jeden Monat wirklich komplett verteilt,
genau.
Und das bedeutet Mindestumsatz. Jetzt gibt es so ein ähnliches System, nennt sich Flatter, wo man sich dran beteiligen kann. Es ist spendenbasiert eher, also jeder, der einen Flatter-Podcast nutzt oder dergleichen, kann einen Flatter-Knopf drücken und gibt diesem Produkt sozusagen einen Teil von seinem Monatsbudget ab. Wo liegt für dich der Vorteil der Kulturwertmarking über Flatter?
Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich einen Vorteil sehe. Ich glaube sogar eher, dass dieses Zwangselement, was bei der Kulturwertmark mit drinsteckt, also dass jeder Internetnutzer einen bestimmten Betrag pro Monat zahlen muss, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich zu einer höheren Akzeptanz führt. Wenn man sich so die Reaktionen auf GZ-Gebühren und Ähnliches anschaut, kann man da, glaube ich, sehr skeptisch sein. Und ich glaube, Flatter ist mit seiner Offenheit und Flexibilität insgesamt eher ein System, was eigentlich der Mentalität der Netznutzer und auch ihren Gewohnheiten entspricht. Also insofern glaube ich sogar, dass Flatter als System der Kulturwertmark überlegen ist. So sehr das auch wünschenswert ist, einen bestimmten Mindestumsatz in dem Markt zu haben, aber das ist vielleicht nicht unbedingt tragfähig oder durchsetzbar.
Jetzt gibt es ein anderes System, das ja auch schon zur Sprache kam, die Kultur-Flatrate, die besagt, jeder zahlt eine Summe X für seinen Internetanschluss, und die wird dann, wie auch immer, an alle verteilt, die digitale Kulturgüter im Netz zur Verfügung stellen, Musik, Filme etc., was auch Teil dieser Kulturwertmark jetzt ausmacht. Wo liegt für dich der Vorteil der Kulturwertmark gegenüber dieser Kulturflatrate-Idee?
Also wenn ich die drei jetzt mal in eine Reihenfolge bringen sollte, dann wäre für mich Flatter Platz 1, die Kulturwertmark Platz 2 und die Kulturflatrate eher Platz 3, denn sie kombiniert dieses Zwangselement auf der einen Seite eben mit einem recht problematischen Verteilungsmechanismus. Es müsste ja bei der Kulturflatrate wirklich genau nachgehalten werden, wie viel Downloads ein einzelnes Stück hat, und dann müsste es irgendeinen festen Verteilerschlüssel geben und eine zentrale Instanz, die dann diese Gelder auch wiederum verteilt. Und also das, glaube ich, ist das am wenigsten von diesen dreien jedenfalls das am wenigsten wünschenswerte Modell.
Wie geht es denn jetzt dann immer noch weiter mit diesem Konzept? Redest du da irgendwelche Chancen? Also ich muss, das Urheberrecht muss ja auch massiv umgekrempelt werden.
Die Kulturwertmark. Ich bin da sehr skeptisch. Ich finde es einen interessanten Diskursbeitrag. Ich glaube allerdings auch, dass das in dieser Form, wie es jetzt vorgeschlagen ist, nicht durchsetzungsfähig ist. Und zwar insbesondere die rechtliche Seite, also die Änderung des Urheberrechts, denke ich, wird sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen sein. Denn dafür braucht es entsprechende parlamentarische Mehrheiten. Und ich bezweifle, dass der CCC und vielleicht auch andere Mitstreiter so aus dem digitalen Bereich genügend politisches Gewicht aufbringen, um tatsächlich sich gegen so eine Lobby wie die Content-Lobby so durchzusetzen.
Vielen Dank, das war Volker Tripp vom Netlabel Ideology über die Kulturwertmark.